Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Verteidigungsminister zu Guttenberg ist heute vehement Vorwürfen im Zusammenhang mit Vorfällen bei der Bundeswehr entgegengetreten. Die Vorgänge auf dem Segelschulschiff Gorch Fock und die Umstände, die Ende des Jahres zum Tod eines Soldaten in Afghanistan führten, sie waren der Opposition im Bundestag Anlass zu harscher Kritik. SPD und Grüne nutzten die Debatte über den Afghanistan-Einsatz, um besonders die Informationspolitik des Verteidigungsministeriums ins Visier zu nehmen.
Irgendwie wirkte Karl Theodor zu Guttenberg heute wie ein Selbstverteidigungsminister. Im Bundestag musste er sich gegen Vorwürfe der Opposition wehren. Er habe versucht, die Vorfälle rund um den Tod eines Soldaten am Hindukusch im Dezember zu vertuschen.
Solche Verdächtigungen sind infam, meine Damen und Herren, und fallen letztlich auf die zurück, die sie abgeben.
Und darum geht es. Einen Tag nach dem Tod des Soldaten hatte Guttenberg beim Truppenbesuch mit der Kanzlerin den mitreisenden Journalisten erklärt, der Mann sei versehentlich von einem Kameraden erschossen worden. Aber in offiziellen Stellungnahmen des Ministeriums an den Bundestag war von Fremdverschulden bislang nie die Rede.
Wir glauben, dass wir im Fall des toten Soldaten in Afghanistan als Parlament vom Ministerium objektiv falsch unterrichtet worden sind.
Das Ministerium räumt ein, den offiziellen Weg nicht eingehalten zu haben. Eine Panne sei das, kein Vorsatz.
Wenn es bei den routinemäßigen Weitergaben von Informationen, die an das Parlament in irgendeiner Form eine Schlampigkeit gegeben haben sollte, ist danach zu gehen und hat man auch da Konsequenzen zu ziehen.
Schlampigkeit womöglich auch in der internen Kommunikation. Von den Vorgängen auf der Gorch Fock, wo es schon im November eine Art Meuterei gegeben haben soll, hat der Minister offenbar erst vorgestern erfahren. Die Zustände auf dem Schiff stehen jedoch schon länger in der Kritik. Von Nötigung und drastischem Fehlverhalten von Vorgesetzten ist die Rede.
Ein Informationsdesaster wie nach den Luftangriffen auf Tanklaster bei Kunduz sollte sich nicht wiederholen, hatte der Verteidigungsminister vor einem Jahr zugesagt. Doch viel passiert ist angesichts der jüngsten Vorfälle offenbar nicht, werfen ihm selbst enge Parteifreunde vor. Guttenberg müsse nun schnell etwas ändern, denn noch mehr Informationspannen könnten ihm womöglich ernstlich schaden, heißt es.
Im Zentrum stand für den Bundestag die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes um ein weiteres Jahr. Neu im Mandat ist, es wird ein Zeitpunkt genannt, zu dem die ersten Soldaten abziehen könnten. Die Rede ist vom Ende dieses Jahres. Entschieden wird in einer Woche. Außen- und Verteidigungsminister ließen in der Debatte heute mit keinem Wort erkennen, dass sie in dieser Frage nicht immer an einem Strang gezogen haben.
Als hätte es nie Streit gegeben. Der Außenminister und der Verteidigungsminister demonstrieren Einigkeit beim Abzugsplan deutscher Soldaten aus Afghanistan. Westerwelle hatte sich vor Wochen auf 2011 festgelegt. Guttenberg hatte es bewusst offen gelassen. In der Debatte zuvor macht Westerwelle eines deutlich.
Wir werden in Afghanistan den Frieden nicht militärisch schaffen, sondern nur durch eine politische Lösung. Das ist das Ziel unseres internationalen Engagements.
Das kann auch zu Guttenberg unterstreichen. Dennoch sei es verantwortungslos, jetzt übereilt Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Aber in diesem Jahr damit zu beginnen, sei richtig.
Das Jahr 2011, meine Damen und Herren, steht für den Gedanken, dass niemand dauerhaft in Afghanistan bleiben will. Das ist ein Gedanke, der ja nicht nur uns und die Bevölkerung in diesem Lande umtreibt, sondern der natürlich auch die Menschen in Afghanistan entsprechend mit als Wunsch erfüllt hat.
Und genau um die Menschen in Afghanistan und nicht ums Militär geht es dem Entwicklungsminister. Er will den zivilen Aufbau mit mehr Geld unterstützen. In seiner Regierungserklärung zuvor verweist Liebel auf die Erfolge.
Diese Bundesregierung hat den Strategiewechsel in Afghanistan vollzogen hin zu einem sehr viel stärkeren zivilen Engagement. Und wir haben das auch international durchgesetzt. Ohne den zivilen Erfolg ist unser Gesamtziel in Afghanistan nicht zu erreichen.
Abzug der Soldaten ab diesem Jahr, stärkeres Engagement für den zivilen Aufbau. Das ist die Strategie der Bundesregierung.
Mehr zu Afghanistan-Politik, aber auch zu den Vorfällen in der Bundeswehr finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de.
Die internationale Grüne Woche in Berlin steht in diesem Jahr im Zeichen des Dioxinskandals. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner sagte zum Auftakt der Agrarmesse, der Aktionsplan von Bund und Ländern müsse nun zügig umgesetzt werden. Man wolle die Missstände bekämpfen, damit die korrekten Produzenten nicht mithaften müssten. Die Messe wurde heute auch für das Publikum geöffnet und dauert bis 30. Januar.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Asylpolitik der Europäischen Union gerügt. In einem Grundsatzurteil gaben die Straßburger Richter einem Asylbewerber aus Afghanistan Recht. Er bekommt Schmerzensgeld. Der Mann hatte über menschenunwürdige Zustände in griechischen Aufnahmelagern geklagt. Der Flüchtling war über das EU-Mitglied Griechenland nach Belgien gereist. Dort hatte er einen Asylantrag gestellt, war aber nach Griechenland abgeschoben worden. Gegen das Urteil ist keine Berufung möglich.
In der albanischen Hauptstadt Tirana ist eine zunächst friedliche Demonstration der Opposition in Gewalt umgeschlagen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden mindestens 3 Menschen getötet, mehr als 50 verletzt. Einsatzkräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, Demonstranten zerstörten Polizeifahrzeuge. Die Ausschreitungen waren der vorläufige Höhepunkt von monatelangen Spannungen zwischen der konservativen Regierung und der sozialistischen Opposition. Sie fordert den Rücktritt der Regierung von Premierminister Berisha und vorgezogene Neuwahlen.
Einen Monat nach seiner umstrittenen Wiederwahl hat der weißrussische Präsident Lukaschenko heute offiziell seine 4. Amtszeit angetreten. Lukaschenko war bei der Präsidentenwahl im Dezember nach dem amtlichen Ergebnis mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Internationale Beobachter und die Opposition sprachen dagegen von Betrug und Manipulationen. Die Europäische Union boykottierte den heutigen Festakt.
Unbeirrt von den Vorwürfen der Wahlfälschung schritt Alexander Lukaschenko heute Hand in Hand mit seinem Sohn zur Vereidigung. Die Amtseinführung wurde inszeniert als große Show, live übertragen von allen Kanälen des Staatsfernsehens. Die Botschafter der EU-Staaten waren der Veranstaltung demonstrativ ferngeblieben. Die Kritik aus Europa erwiderte Lukaschenko heute erneut scharf. Wer in das Feuer seines Nachbarn bläst, muss aufpassen, dass nicht plötzlich sein eigenes Haus in Flammen steht. Für eine Revolution ist in diesem Land kein Platz. Direkt nach der Wahl waren Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen das offizielle Wahlergebnis protestiert hatten. In einer beispiellosen Verhaftungswelle waren rund 700 Menschen verhaftet worden. Bei fast allen Oppositions- und Menschenrechtsgruppen fanden Hausdurchsuchungen statt. Computer und technisches Gerät wurden beschlagnahmt. Alle Wahlkampagnen von Herrn Lukaschenko endeten damit, dass er seine politischen Gegner nach der Wahl hinter Gitter gebracht hat. Hinter den Mauern des Geheimdienstgebäudes KGB sitzen immer noch 4 der Präsidentschaftskandidaten in Haft. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Ende Januar wird die Europäische Union darüber beschließen, welche Sanktionen sie gegen Weißrussland erlassen wird. Ob Einreiseverbote für Regierungsmitglieder oder umfassende Wirtschaftssanktionen, Alexander Lukaschenko droht in jedem Falle mit Gegenmaßnahmen. Das hat er heute bei seiner Amtseinführung unmissverständlich deutlich gemacht.
Tunesien trauert um die Opfer des Volksaufstands. Im Staatsfernsehen wurden heute Koranverse zitiert. In den Freitagsgebeten gedachten die Menschen der Toten. Nach Regierungsangaben kamen bei den wochenlangen Unruhen, die zum Sturz von Präsident Ben Ali führten, 78 Menschen ums Leben. Die Vereinten Nationen gehen von etwa 100 Todesopfern in dem nordafrikanischen Land aus.
Die Panzer in den Straßen von Tunis, sie bekamen heute noch mehr Blumenschmuck. Und so manches Foto der Toten des Umsturzes vor einer Woche. 3 Tage Staatstrauer heißt, das Land hält inne. Weniger öffentliches Leben, reduzierte Rundfunkprogramme, die Flaggen auf Halbmast. Die Kritik an der Übergangsregierung verstummt damit nicht. Die haben Ben Ali geholfen, Tunesien zu berauben. Es gab so viele, die wegen den heutigen Regierungsmitgliedern ihr Leben verloren haben. Selbst wenn die ihre Arbeit gut machen, die müssen weg. Staatstrauer bedeutet vor allem auch Dutzende Schicksale, wie das von Familie Mimoun in einem Vorort von Tunis. Ein Foto ist alles, was ihnen geblieben ist von ihrem Sohn. Soufiane, 22 Jahre, wurde vor einer Woche von der Polizei erschossen. Sein Bruder zeigt draußen, wo es passiert ist, am helllichten Tag in einem Wohnviertel. Wir waren da drüben. Als wir plötzlich die Schüsse hörten, haben wir uns da bei der Mauer in Sicherheit gebracht. Mein Bruder hat um die Ecke geschaut, was passiert. Da ist er neben mir zusammengebrochen, er hatte eine Kugel im Kopf. Dass dieselben Polizisten immer noch überall im Land patrouillieren, trieb auch heute einige wenige Demonstranten auf die Straße. Ihre Furcht, das alte System, sei längst noch nicht überwunden. Auf eine offizielle Geste zur Staatstrauer verzichtete die tunesische Übergangsregierung heute. Die Toten des Umsturzes vor einer Woche sind ein zu heißes Eisen für ein Kabinett, das von Kräften des alten Systems durchsetzt ist. Tunesien trauert in aller Zurückhaltung.
Auch in Jordanien haben tausende Menschen demonstriert. Sie machen die Regierung von Premierminister Rifai für die hohe Arbeitslosenquote und Preissteigerungen verantwortlich. Außerdem habe die Korruptionsbekämpfung versagt. Sollte die Regierung nicht zurücktreten, würden weitere Protestaktionen folgen, drohten Oppositionspolitiker. Außerdem sollten Premierminister und Regierungsmitglieder nicht länger von König Abdullah II., sondern in freien Wahlen bestimmt werden.
Im Sudan zeichnet sich eine Teilung in Nord und Süd ab. In einem Referendum waren 4 Millionen Wähler aufgerufen, über die Loslösung des christlich geprägten Südens vom islamisch ausgerichteten Norden abzustimmen. Das Endergebnis steht noch aus. Aber nach Auszählung von knapp 84% der Stimmen zeichnet sich ein klares Ja für einen eigenen Staat im Süden ab. Im Indischen Ozean hat eine Spezialeinheit der südkoreanischen Marine die Besatzung eines gekaperten Chemiefrachters befreit. Die Soldaten töteten bei dem Einsatz 8 Piraten, 5 weitere wurden festgenommen. Das teilte die südkoreanische Militärführung in Seoul mit. Alle 21 Seeleute an Bord konnten gerettet werden. Einige von ihnen stammen aus Südkorea. Das Schiff war vor einer Woche von somalischen Piraten überfallen worden. Das Hochwasser der Elbe steigt in Norddeutschland schneller als erwartet. Helfer sichern Häuser, Höfe und Deiche. In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zeigen mehrere Elbpegel fast die Höchstmarken der Jahrhundertflut von 2006. Besonders hohe Pegelstände wurden am Abend in Hitzacker und in Bleckede gemessen.
Es wirkt, als sei Blekedes Ortsteil Altgage dort hinten nicht mehr zu retten. Aber es gibt ihn, den provisorischen Deich, der die Wassermassen der Elbe abhält. Noch, denn das Hochwasser steigt. Altgage ist der einzige Ort an der Elbe in Niedersachsen, der keinen erneuerten, höheren Deich hat. Dafür fehlte das Geld. Die Feuerwehr hat aus 24.000 Sandsäcken Notdämme errichtet.
Bei diesen Dämmen ist es, diese frisch aufgeschüttet sind, die durchweichen, wenn das Wasser lange dran steht. Und das ist unsere Sorge.
Die Sorge ist berechtigt, denn Experten rechnen erst am Sonntag mit dem Scheitelpunkt des Elbe-Hochwassers. 20 Kilometer elbaufwärts in Hitzacker stellt die derzeitige Lage dagegen kein Problem dar. Moderne Spundwände halten die Elbe von der Stadt ab, die auf der anderen Seite auch vom Flüsschen Jezel eingerahmt wird.
Gefährlich würde es erst werden, wenn ein Hochwasserereignis in der Jezel und Elbe gleichzeitig hier auftreten würde und die Pumpen mit 60 Kubikmeter pro Sekunde das dann nicht mehr schaffen würden.
Aktuellen Prognosen zufolge werden die Pegelstände diesmal wieder in etwa die Werte des Rekordhochwassers im Jahr 2006 erreichen.
Auf dem Rhein bei St. Goarshausen kann voraussichtlich morgen die Bergung des gekenterten Säuretankers beginnen. 2 Schwimmkräne und ein Kranponton einer niederländischen Spezialfirma sollen dann in Position gebracht sein, um das Wrack mit weiteren Drahtseilen zu sichern. Die eigentliche Bergung kann einige Wochen dauern. Mehrere Dutzend Schiffe durften die Unglücksstelle heute stromaufwärts passieren. Etwa 200 warten noch auf die Weiterfahrt.
Severin Freund hat seine Erfolgsserie im Skispringen fortgesetzt. Der 22-Jährige aus dem niederbayerischen Ratsbüchel landete beim 3. Weltcup nacheinander auf dem Siegerpodest. Beim Heimsieg des Polen Adam Malisch erreichte Freund in Zakopane Platz 3.
Ein glücklicher deutscher Skispringer, ein überwältigter polnischer. 23.000 Zuschauer erlebten einen spannenden Weltcup. Severin Freund ging als Vorletzter ins Finale und der 22-jährige Bayer bewies erstklassige Nerven. 130 Meter sicherten ihm Rang 3. Bundestrainer Schuster konnte sich auf den neuen Hoffnungsträger verlassen. Nur Lokalmatador Adam Malisch und der Österreicher Andreas Kofler waren ein bisschen besser. Rang 3 für Severin Freund ein perfekter Tag.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. Januar.
Das Hoch über England zieht sich ein wenig zurück und macht Platz für ein Nordmeertief, das vor allem der Nordwesthälfte Deutschlands etwas Regen oder Schnee bringt. Heute Nacht funkeln hier und da die Sterne, aber meist hält sich hochnebelartige Bewölkung. Im Nordwesten fällt etwas Regen oder Schnee, Vorsicht Glätte. Sonst rieseln nur stellenweise Schneeflocken, besonders im Osten und am Alpenrand. Im Norden und Westen morgen meist stark bewölkt oder neblig trüb, mancherorts regnet oder schneit es etwas. Die Sonne kann sich vor allem im Osten und Süden gebietsweise zeigen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, im südwestlichen Bergland zum Teil mit starken bis stürmischen Böen. Am Alpenrand heute Nacht örtlich strenger Frost, im Emsland bis plus 2 Grad. Dort morgen bis 6 Grad über Null, im Südosten bleibt es frostig. Am Sonntag im Süden gebietsweise freundlich, in der Mitte und im Norden teils Regen, teils Schnee. In der neuen Woche lassen die Wolken wieder etwas mehr fallen, im Norden und Westen eher Regen, sonst meist Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Todesfall auf der Gorch Fock, die Mutter der Soldatin klagt an, sowie gefährliche Skiabfahrt, die Unfälle auf der berüchtigten Streif.